Hallo und ein herzliches Moin Moin zur neuen Folge von Transponder Code 77. Vorab etwas Kurzes zu mir. Mein Name ist Ina und mich interessiert schon lange alles, was irgendwie mit Flugzeugen oder anderen Fluggeräten zu tun hat. Und genau so bin ich auf die Idee gekommen, einen eigenen Podcast zu starten. Ich werde in diesem Podcast erst einmal alle 2 Wochen einen Flugunfall aus der ganzen Welt erzählen und dazu recherchiere ich für euch im Internet, lese verschiedene Berichte, schaue mir Reportagen an und manchmal finde ich auch den richtigen und offiziellen Unfallbericht der jeweiligen Flugsicherheitsbehörde. Das Ganze trage ich dann für euch zusammen, damit ich es euch ganz genau erzählen kann. Und damit das Ganze ein bisschen interessanter wird und man auch die ein oder andere Diskussion führen kann, habe ich mir meine beste Freundin Nadja dazu geholt. Hallo Nadja!
Hallo Ina.
Die Triggerwarnung zur jeweiligen Folge findet ihr in den Shownotes. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt in die Folge. Und im Anschluss freuen wir uns immer über Feedback bei Instagram oder TikTok. So, heute starten wir im Jahr 1987. Da war ich gerade mal ein Jahr alt.
Und ich war da gerade 3 Jahre Mama.
Ja, siehst wohl. Aber wir schweifen ab.
Dann fang an.
Springen wir also zum 7. Dezember 87. Wir befinden uns wieder einmal in den USA. An diesem Montag startet am Flughafen Los Angeles, der im Übrigen über 40 Millionen Passagiere im Jahr hat, Pacific Southwest Airlines Flug 1771. Das Flugzeug ist eine British Aerospace 146. Die Maschine hat 4 Triebwerke und ist damals extra für Kurzstrecken entwickelt worden. Es ist zwar klein und hat nur eine Länge von 28,55 Metern bei einer Spannweite von 26,34 Metern, aber trotzdem ist es so geräumig, dass man es auch immer wieder Jumbolino genannt hat. Jumbolino fand ich süß.
Ja, das stimmt.
Es passen insgesamt bis zu 112 Passagiere in den Flieger, je nachdem, wie die Sitzreihen angelegt sind. Heute sind es allerdings nur 38 Passagiere. Kapitän an diesem Tag ist der 43 Jahre alte Greg Lindemuth. Er ist mittlerweile seit 14 Jahren bei PSA beschäftigt. Und als Verstärkung befindet sich der 48-jährige First Officer Howard Nunn an Bord. Nunn war erst seit März des Jahres 87 bei PSA angestellt. Und gemeinsam kommen die beiden auf über 23.000 Flugstunden. Jedoch hatte Nunn erst knappe 300 auf einer BA-Maschine gesammelt. Kapitän Lindemuth hatte mit knappen 1500 deutlich mehr Stunden am Steuer verbracht. Weiter waren noch 3 Flugbegleiterinnen an Bord: Debbie Nissen-Neal, 37 Jahre, Deborah Watterson Julesteak, 32 Jahre alt und Julie Godsman, 20 Jahre alt. Wie oben beschrieben, startet der Flug am Flughafen Los Angeles und soll schon kurz danach wieder in San Francisco landen. Um 15:30 Uhr geht es also los und der erste Teil des Fluges verläuft daraufhin ganz normal. Aber als ungefähr auf der Hälfte der Strecke ein paar kleine Turbulenzen auftauchen, bittet Kapitän Lindemuth seinen ersten Offizier darum, sich schon einmal beim San Francisco Tower nach dem Wetter zu erkundigen. Der Tower teilt ihm mit und es scheint alles geklärt zu sein. Bis sich First Officer Nunn wieder beim Tower meldet. Diesmal klingt seine Stimme sehr ernst und er sagt: "Squawk 77, Squawk 77, im Flugzeug wurden Schüsse abgefeuert." Squawk 77 ist das gleiche wie Transponder Code 77 oder noch genauer Transponder Code 7700, was für einen akuten Luftnotfall steht. In diesem Fall bei Schüssen, aber dieser Transponder-Code wird auch eingesetzt bei zum Beispiel medizinischen Notfällen, technischen Problemen oder aber auch extremen Wetterbedingungen, wenn dadurch eine Gefahr besteht. Aber zurück zu PSA-Flug 1771. Der Tower bietet Ihnen sofort einen Ausweichflughafen in der Nähe, mit der Hoffnung, dass Sie diesen erreichen. Aber es scheint schon zu spät zu sein. Denn egal wie oft die Anflugkontrolle Flug 1771 ruft, es bleibt alles stumm. Und tatsächlich, die British Aerospace rast mit der Nase voran im Sturzflug auf die Erde zu und zerschellt ca. 280 Kilometer nordwestlich von L.A. auf einem kleinen, abgelegenen Hügel. Und mit zerschellt meine ich das diesmal tatsächlich genau so. Denn ein Sheriff, der als erster am Absturzort eintraf, sagte später in einem Interview, dass sie fieberhaft nach Überlebenden gesucht haben, aber nichts gefunden haben, außer ganz viel Papier, was da rumlag, und dass es extrem nach Kerosin roch. Und damit stand dann auch fest, alle 38 Passagiere und die 5 Crewmitglieder sind tot.
Ja, aber das war ja wirklich zerstreut. Mhm. Also die haben, das war ja alles Kleinstteile, und die haben auch keine Leichen gefunden. Also
nee, es war einfach nichts mehr da.
Nein, gar nichts. Also das muss ja eine enorme Kraft gewesen sein.
Ja, da kommen wir dann nachher nochmal zu, was die gekommen sind.
Echt heftig.
Ja, also ich fand die Bilder auch, vor allem habe ich mich im ersten Moment gefragt, warum da überall noch so Papierfetze und so rumlagen, weil ich dachte, ne? Aber auch das erklärt sich später in der Folge noch. Ein Tag später ist es dann soweit und die NTSB ist gemeinsam mit dem FBI an der Absturzstelle. Denn bis jetzt wissen die Ermittler nur, dass Schüsse gefallen sein müssen. Der Grund, warum auch direkt das FBI mit vor Ort ist. Und trotz dieses Wissens müssen die Beamten versuchen, so unvoreingenommen zu bleiben wie möglich. Das ist ja auch das, worüber wir in der letzten Folge gesprochen haben. Nun teilen die Behörden sich auf. Die National Transportation Safety Board sucht die Absturzursache und das FBI versucht ein Motiv und eventuell ein Opfer zu finden. Relativ schnell finden sich der Stimmrekorder und auch der Flugdatenschreiber. Aber durch den gewaltigen Aufprall, der geherrscht haben muss, sind auch diese schwer beschädigt. Und trotzdem gibt die NTSB nicht auf und schickt beides ins Hauptquartier nach Washington, in der Hoffnung, doch noch etwas retten zu können. Ein NTSB-Ermittler sagte, dass die Hüllen so stark verformt zusammengepresst waren, dass es wirklich untypisch ist. Denn die Hüllen der Datenschreiber bestehen aus gehärtetem Stahl. Und das ist nun auch der Grund, warum die Ermittler davon ausgehen, dass beim Absturz ein Druck von 5000 G geherrscht haben muss. Kurz dazu, man sagt, ein untrainierter Mensch wird bei einer G-Kraft von ungefähr 4 bis 5 bewusstlos.
Ja, aber Kampfpiloten können bis, was habe ich gelesen, 100 ganz kurze Zeit aushalten.
Ja, aber das ist schon grenzwertig. Aber wenn wir uns überlegen, 5000...
Ja, das ist das 50-fache denn mehr. Und
unglaublich.
Da wollen wir nur echt hoffen, dass denn die Leute da nichts mitgekriegt haben. Ja. Weil die waren ja so festgebackt am Sitz.
Ja. Ja. Ja, das stimmt. Aber die Ermittler schauen sich jetzt mal die Schüsse an. Denn dass ein Schuss gefallen ist, ist sicher. Sicher ist aber auch, dass ein einzelner Schuss kein Flugzeug zum Absturz bringt. Was war also der wahre Grund? Und dann kommen gute Nachrichten aus dem Hauptquartier. Denn trotz der großen Zerstörung sind die Bänder im Stimmrekorder noch intakt und können ausgewertet werden. Jetzt geht es darum zu hören und zu verstehen, was passiert ist. In den ersten 28 Minuten des Fluges war alles ganz normal. Sie hören noch die Wetterabfrage und dann sind kurz hintereinander zwei Schüsse zu hören. Der Moment, als First Officer Nunn den Notruf absetzt, gefolgt davon, dass die Cockpit-Tür aufgeht und anscheinend eine Flugbegleiterin hereinstürmt und schrie: "Wir haben ein Problem." Einer der Piloten fragt, um was es sich handelt. Und dann hören die Ermittler eine männliche Stimme, die sagt: "Ich bin das Problem." Darauf folgen wieder drei Schüsse. Anscheinend wurde in diesem Moment die Cockpit-Crew und die Flugbegleiterin erschossen. Nun sind also bis jetzt insgesamt 5 Schüsse gefallen. Die Cockpit-Tür fällt wieder ins Schloss und dann folgt noch ein letzter Schuss. Nun ist auf den Aufnahmen des Stimmrekorders nur noch zu hören, dass die Windgeräusche immer mehr zunehmen, die Triebwerke überdrehen und das Flugzeug anscheinend schon im Sturzflug ist und immer schneller wird, während es auf die Erde zurast. Jetzt haben die Ermittler also den Grund für den Absturz gefunden. Es handelt sich tatsächlich um ein Verbrechen. Und da dies in die Zuständigkeit des FBI fällt, übernimmt dieses nun die Leitung der Ermittlungen. Da die NTSB aber weiterhin die Profis für Flugzeuge sind, bleiben auch sie weiterhin am Ball und die Behörden versuchen sich nun zu ergänzen.
Ja, das stimmt, weil die durften zwar nicht so viel machen von der NTSB oder B oder wie es ausgesprochen wird und ja, dadurch haben sie dann halt den Leuten von FBI
Ja, genau.
Bei der Ermittlung geholfen,
Ja.
aber sie durften jetzt nicht da rein, ne, sie haben die Fragen beantwortet und sowas.
Genau, aber sie sind ja auch noch an dem Datenschreiber, da sind sie noch zugange.
Ja, genau.
Nun stellt sich nämlich die Frage, wie es jemand geschafft hat, eine Waffe mit an Bord des Flugzeugs zu bringen. Denn man muss ja einfach sagen, LAX ist einer der größten Flughäfen der Welt. Wie hat es der Täter also geschafft, einfach so durch die Sicherheitskontrolle zu kommen mit einer Waffe? Und eine weitere Frage, die sich stellt, ist, warum die Maschine in den Sturzflug ging. Denn eigentlich, wenn der Autopilot eingeschaltet ist, würde das Flugzeug eigentlich so lange weiterfliegen, bis der Treibstoff einfach alle ist. Vielleicht könnte der Flugdatenschreiber Auskunft darüber geben, aber dieser ist eben komplett zerstört. Das einzige Stück, was davon noch zu retten war, ist ein kleines 15 cm langes Stück Metallband. Aber ob da überhaupt etwas Brauchbares dabei ist? Und jetzt kommt's nämlich. Zeitgleich finden Ermittler an der Absturzstelle, die immer noch nach Beweisen suchen, den Lauf einer 44er Magnum. Diese war zu dem damaligen Zeitpunkt eine der stärksten Handfeuerwaffen, die es gab. Aber wo war der Rest der Waffe? Doch es gibt tatsächlich ein kleines Wunder, denn sie finden auch den Griff und die Trommel des Revolvers im Gras. Das alles geht nun auf dem schnellsten Weg ins Hauptquartier des FBI, um dort im Labor untersucht zu werden. Denn bei genauerer Betrachtung ist den Ermittlern aufgefallen, dass sich am Abzug noch ein Stück von einem Finger befindet.
Oh.
Ja. Aber erhöht das die Chance darauf, den Mörder der 42 Menschen an Bord von PSA-Flug 1771 zu finden? Denn sicher ist, dass einer für den Tod aller verantwortlich ist und das Ganze damit zu den schwersten Massenmorden in der Geschichte Kaliforniens zählt. Kommen wir jetzt aber nochmal zurück zum NTSB-Labor. Denn ein Ermittler hat es tatsächlich geschafft, das nur 15 cm kurze Magnetband auszulesen und so zumindest die letzten 6 Sekunden von Flug 1771 nachzuverfolgen. Und dabei machen sie die Entdeckung, dass alles ganz normal lief, bis jemand mit Absicht das Steuerhorn ganz nach vorne gedrückt hat. Das und dass auch die Triebwerke noch liefen, war der Grund, warum das Flugzeug mit Schallgeschwindigkeit dem Boden entgegenraste.
Hast du gewusst, dass die sogar die Schallmauer durchbrochen haben?
Ja, krass, oder?
Ja. Für ein normales Flugzeug, ja. Also in Anführungszeichen, finde ich das schon echt heftig.
Ich fand das auch übel, als ich das gelesen habe. Aber hier, ne, durch diese hohe Geschwindigkeit wurde das Flugzeug eben auch komplett zerstört. Und jetzt erklärt es nämlich auch die ganzen Papierfetzen und so.
Mhm.
Denn kleine und leichte Dinge flogen bei dem Aufprall wieder in die Luft und der Rest explodierte am Boden.
Hammer.
Mhm. Und das war nämlich dann der Grund dafür, warum alles Leichte, gerade so Papiere, Servietten.
Ja, so in der Ferne.
Genau, das flog alles wieder hoch und alles, was halt auf dem Boden war, war.
Ja, aber ich habe dann das auch gelesen, dass der Wind die leichten Teile komplett überall zerstreute.
Genau. Und nachdem das jetzt soweit klar ist, springen wir nochmal zurück zu den Beamten des FBI. Diese suchen schließlich immer noch einen Massenmörder. Es stellt sich die Frage, ob es ein Verrückter war, der einfach nur morden wollte, oder hatte er tatsächlich ein festes Ziel. Und dann machen die Ermittler eine beunruhigende Entdeckung. Denn viele Personen mussten am Flughafen eben nicht, wie man es heute kennt, durch die Sicherheitskontrolle. Denn Angestellte von Airlines, Reinigungspersonal und so weiter, also alle, die einen gültigen Pass vom Arbeitgeber des Flughafens hatten, konnten an den Metalldetektoren und Röntgengeräten einfach dran vorbeigehen.
Ja, damals war das so.
Ja, aber krass.
Ja, natürlich krass.
Also.
Aber es muss wieder was passieren.
Ja, da haben wir es wieder.
Ja, genau.
Ja.
Wie in jeder Folge,
ja.
Dass sie das denn ändern.
Genau. Aber das Ganze war eben auch ein Ansatz für die Ermittler, denn so konnten sie sich jetzt das Manifest anschauen und suchten erst einmal nur nach Angestellten, die mit auf diesem Flug waren. Und anhand dessen fanden sie vier männliche Mitarbeiter. Einmal den Chef der Airline, einen Piloten außer Dienst, eine Reinigungskraft. Ja, und zu dem vierten habe ich nichts gefunden. Und noch während die Ermittler das herausfinden, schaffen es die Labortechniker des FBI, den gefundenen Hautfetzen weiter zu untersuchen. Und man kann es kaum glauben, aber sie schaffen es, einen Fingerabdruck zu sichern. Und das wird gleich den Durchbruch bringen. Denn alle Fingerabdrücke von Airline- und Flughafenmitarbeitern sind in einer Datenbank gespeichert. Treffer. Jetzt hat der Mörder einen Namen. David Burke. David Burke war Reinigungskraft der Putzkolonne und arbeitete 14 Jahre lang für US Air in New York, bevor er sich nach Los Angeles versetzen ließ. Und deshalb schaffte er es auch gemeinsam mit seinem Ausweis an der Sicherheitskontrolle vorbei und anscheinend mit der Waffe im Gepäck ins Flugzeug.
Wusstest du das auch, dass er die Waffe sich vom Kollegen geliehen hat?
Ja.
Ja?
Habe ich hier aber nicht mit drin, aber ja.
Ja, er hat sich
Ja.
die Waffe vom Kollegen geliehen.
Ja.
Vom ehemaligen Kollegen. Also der war wohl auch nicht mehr da
Ja.
angestellt.
Irrsinn. Also wirklich. Und dann passiert Unglaubliches. Am Tatort, wo eben so viel Papier rumliegt, weil es beim Aufprall, wie vorhin schon beschrieben, in die Luft flog, finden die ermittelnden Beamten einen Spuckbeutel mit einer handschriftlich geschriebenen Nachricht. Und jetzt muss man nämlich sagen, wäre der Aufprall also nicht mit dieser hohen Geschwindigkeit passiert, wäre der Spuckbeutel wahrscheinlich einfach mit verbrannt.
Der wäre mit verbrannt, ja.
Und so ist er ja in die Luft und auf diesem Spuckbeutel steht übersetzt: Hi Ray, ist es nicht Ironie des Schicksals, dass wir so enden? Ich bat um etwas Nachsicht für meine Familie. Erinnerst du dich? Nun, ich habe sie nicht bekommen und du wirst auch keine erhalten. Da ist es jetzt also, das eindeutige Motiv von David Burke. Aber wer ist Ray? Laut Manifest befand sich nur einer mit diesem Namen an Bord der Maschine. Und das war Ray Thompson, Mitarbeiter von US Air und Chef von David Burke. Jetzt schauen die FBI-Ermittler das Leben von David Burke genauer an und erkennen schnell, dass er immer wieder Probleme mit seinem Arbeitgeber hatte, aber auch immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geriet. An seinem früheren Arbeitsplatz in New York stand er nämlich auch schon unter Beobachtung, wegen des Verdachts auf Drogenhandel und Diebstahl. Allerdings konnte man ihm direkt nie etwas nachweisen. Es scheint aber so, als wäre das der Grund gewesen, warum er sich nach Los Angeles versetzen ließ. Und dann war auch erstmal wieder Ruhe, bis 3 Wochen vor der Tat. Denn da hat seine Firma herausgefunden, dass er Geld aus der Wechselgeldkasse der Flugbegleiterin gestohlen hat, während er die Flugzeuge reinigte. Und daraufhin wurde er entlassen. Und dabei ging es ungefähr um $69, die er geklaut haben soll.
Ja, aber auch wenn du einen Dollar klaust,
Ja,
ne? Andere
genau.
sagen auch so, ne?
Also
So
darum
klaut
geht es mir auch
einen
nicht.
goldenen Löffel,
Ja,
ne?
genau.
Ja, aber so seine Schuld,
Aber
was
wegen
hat er?
$69 seinen Job aufs Spiel zu
Ja, aber es
setzen.
ging wohl um seine Familie, ne?
Ja.
Wie das ja oben beschrieben war.
Genau. Gegen die Entlassung reichte er aber Widerspruch ein und dieses Widerrufsgespräch hatte er genau am Tag des Mordes. Und zwar mit Ray Thompson. Wie ihr euch jetzt schon denken könnt, wurde der Widerspruch abgelehnt. Und daraufhin war er anscheinend so verzweifelt, dass er keinen anderen Ausweg als Rache sah. Seinen Ausweis hatte er zu diesem Zeitpunkt trotz Kündigung noch. Und es scheint fast so, als hätte er das alles schon vorher geplant, falls das Gespräch nicht gut ausgehen würde. Nun gehen die Ermittler also davon aus, dass David Burke nach seiner endgültigen Entlassung zu seinem Spind ging, in dem er wahrscheinlich vorher schon die Waffe deponiert hatte. Danach kaufte er sich ein Flugticket für PSA Flug 1771, denn alle Angestellten der Airline wussten, dass Ray Thompson regelmäßig diesen Flug nahm, weil er in San Francisco lebte. Was die Ermittler sich aber nicht erklären können, ist die Tatsache, dass Burke noch den Tod von so vielen anderen unschuldigen Menschen in Kauf nahm. Vielleicht war er psychisch krank oder einfach so voller Hass, dass er damit der gesamten Airline schaden wollte. Was aber immer noch nicht ganz klar ist, was genau im Flugzeug geschah, nachdem oder auch bevor er die Waffe zog. Und jetzt kommt die NTSB nämlich wieder ins Spiel, weil die schafften es, währenddessen den durchgeschossenen Sitz einer Position im Flugzeug zuzuordnen. Es war Platz 4C. Laut Manifest nicht besetzt, aber dabei sahen sie auch, dass Platz 3C besetzt war, also der Sitz davor. Und zwar an Ray Thompson. Daran erkennt man schon, was die 44er Magnum für eine enorme Durchschlagskraft hat. Sie durchschlug also bei den ersten zwei Schüssen den Körper von Thompson und dann noch zwei Rückenlehnen der Sitze. Insgesamt können die Ermittler nun schon 5 Schüsse genau zuordnen. 2 trafen, wie eben gesagt, Ray Thompson, eine den Kapitän Greg Lindemuth, eine den ersten Offizier Howard Nunn und eine weitere die Flugbegleiterin, die ins Cockpit kam. Aber wen traf die 6. Kugel? Denn auf den Aufnahmen des Stimmrekorders ist eindeutig zu hören, dass es 6 Schüsse gab. Und genau die Tatsache, dass der Stimmrekorder im Cockpit verbaut ist, könnte nun helfen, das Ganze zumindest einzugrenzen. Denn anhand von Schallmustern kann das FBI feststellen, welche Schüsse im Cockpit, die wären lauter, oder welche Schüsse in der Kabine, die wären dementsprechend dann leiser, abgefeuert wurden. Dadurch stellt sich heraus, dass die 6. Kugel in der Kabine abgefeuert worden sein muss. Und trotzdem wissen die Ermittler dadurch nicht, wen sie traf. Allerdings gehen sie davon aus, dass die Kugel den Piloten, der außer Dienst war, traf. Eventuell wollte er nach vorne ins Cockpit gelangen, um noch irgendetwas zu retten, aber das musste Burke eben irgendwie verhindern. Und jetzt haben die Ermittler einen Tatablauf rekonstruiert. Es scheint, als hätte Burke die Nachricht auf den Spuckbeutel geschrieben. Dann stand er auf und wollte zur Toilette. Als er an Thompson vorbeikam, warf er ihm den Spuckbeutel auf den Schoß und ging weiter. Denn die Toilettentür ist auf den Aufnahmen des Stimmrekorders deutlich zu hören. Weiter scheint es danach so gewesen zu sein, als sei er zurückgekehrt, erschoss Ray Thompson und ging dann ins Cockpit. Die Flugbegleiterin erschoss er und danach die beiden Piloten. Als nächstes drückte er das Steuerhorn nach vorne und verließ das Cockpit wieder. Flug 1771 ging in den Sturzflug. Vielleicht hatte er geplant, die letzte Kugel für sich zu nutzen. Das weiß man nicht. Aber es scheint, als hätte er diese für den Piloten gebraucht, der eben außer Dienst war. Und dann wartete er wohl einfach auf den Aufprall. Hätte er sich nämlich selbst gerichtet, wäre ihm die Waffe höchstwahrscheinlich aus der Hand gefallen und man hätte kein Stück seines Fingers am Abzug gefunden. Und ich frage mich, was da für eine Panik in diesem Flugzeug geherrscht haben muss. Weil das haben die ja alle mitgekriegt, die da saßen. Wie grausam.
Ja, da kann man eigentlich sagen, dass die Piloten eigentlich Glück hatten, dass sie erschossen wurden und sofort tot waren.
So schlimm das in dieser Situation ist, aber das, also, oh, das möchte man sich gar nicht vorstellen.
Nee, aber ich denke mal, auch so andere Flugzeugabstürze, ja, waren bestimmt auch katastrophal. Also da möchte man sich auch nicht ausdenken. Mhm. Aber für mich wäre das halt das Schlimmere, dass dann halt eben diese G-Kräfte auf einen einwirken und dich ja gar nicht mehr bewegen kannst oder irgendwie etwas. Man weiß ja noch nicht mal, was mit dem Verstand passiert ist. So, sind die jetzt dadurch auch ohnmächtig geworden oder wie? Ich meine, das kann man ja dann vielleicht echt nur hoffen.
Genau, also die gehen ja tatsächlich davon aus, dass so viele G-Kräfte, dass man da einfach bewusstlos wird, in der Hoffnung, dass die tatsächlich dann alle bewusstlos waren. Und nach dem Ganzen treten nämlich wieder Änderungen in Kraft. Da haben wir es nämlich wieder, es muss immer erst was passieren.
Genau.
Ab diesem Zeitpunkt müssen nämlich nun alle durch die Sicherheitskontrolle, egal ob Personal, Passagiere oder was auch immer. Und Pässe und Ausweise der jeweiligen Airlines oder der Arbeitgeber am Flughafen müssen jetzt bei einer Kündigung sofort abgegeben werden. Und trotzdem konnte man zum Beispiel den 11. September 2001 nicht verhindern. Aber auch danach traten wieder Änderungen in Kraft.
Aber ich habe auch gehört, dass in New York auch die Flugbegleiter, die werden richtig auseinandergenommen.
Ja.
Das habe ich letztens erst gehört.
Ach was, das.
Ja, weil ich verfolge da so einen, der ist Flugbegleiter
Ja.
und der musste nach New York und da hat er auch gesagt, dass er da richtig auseinandergenommen wurde.
Ja, aber die sind halt jetzt auch extrem
Ich finde
vorsichtig
es in
geworden, ne?
Ordnung, ne?
Und
Sind
von
ja auch nur
daher,
Menschen.
ja, genau. Und nämlich nach dem 11. September gab es dann nochmal Veränderungen. Und jetzt gibt es nämlich zum Beispiel sogenannte Flugmarshals, die auf unterschiedlichen Inlandsflügen in Zivil immer mit an Bord sind. Und die tragen eben auch Waffen. Und die Cockpit-Türen wurden mit Kevlar verstärkt, dass man da nicht so einfach durchschießen kann. Und müssen jetzt eben immer geschlossen sein. Und selbst Piloten dürfen auf Inlandsflügen jetzt Waffen bei sich tragen.
Ja, das ist doch Irrsinn.
Also das fand ich auch total strange,
Ja.
weil, also da, aber das mit den Flugmarshals auch. Ich kann das ja verstehen, dass die was brauchen, um sich irgendwie, ne, zu verteidigen und so. Aber dann hast du ja wieder Waffen an Bord. Das ist ja gerade das, was du nicht
Ja,
willst.
vor allen Dingen nicht nur Waffen, es sind Menschen. Und wenn da ein Marshall ist oder ein Pilot, der sagt, das ist mir doch
Ja,
egal,
genau.
der auch wieder so
Ja.
psychisch nicht also, ne,
Eben.
schlecht drauf ist,
Deswegen.
der knallt dann da auch rum oder wie? Ja, das ist doch Blödsinn.
Ja, ich habe, also das habe ich auch nicht verstanden. Das fand
Nee.
ich wirklich merkwürdig.
Ja.
Aber gut, so ist es nun mal.
Ja, man kann es leider nicht ändern, das stimmt. Beziehungsweise ist das ja von denen ihre Entscheidung, ob da
Ja.
jetzt Waffen mitgehen, bis denn da wieder was
Ja.
passiert. Aber was mir noch einfällt, zu den Verabschiedungen wollte ich gerade sagen, er hat ja einen Abschiedsbrief hinterlassen oder einen Abschiedstext in dem Sinne oder
Ja.
eine Drohung
Ja,
oder
genau.
wie man es nennt. Dass er hat ja eine Freundin gehabt, dass er diese Tat sogar seiner Freundin auf dem Anrufbeantworter angekündigt hat.
Ach was.
Warum diese die jetzt nicht abgehört hat oder abgehört hat, aber hat sich nichts bei
Ja.
gedacht, keine Ahnung.
Krass, das
Das
wusste ich auch
ja,
nicht.
konnte ich nicht nachlesen, aber ja, der
Heftig.
hat das sogar seiner Freundin angekündigt.
Boah, so eine Nachricht möchte man auf seinem Anrufbeantworter auch nicht
Überhaupt
hören.
nicht, überhaupt nicht. Ja.
Ja gut, aber ich würde sagen, damit ist dann jetzt alles gesagt. Dann sind wir nämlich am Ende der Story. Wir hoffen sehr, dass euch die Folge gefallen hat. Und gebt uns gerne Feedback bei Instagram oder TikTok, natürlich unter Transpondercode 77. Ich sag Nadja, vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei warst.
Ja, danke auch.
Jetzt hört ihr noch die besten Outtakes der Folge. In diesem Sinne, bleibt gesund. Wir hören uns in 14 Tagen. Tschüss!
Tschüss.
Und als Verstärkung befindet sich der 48-jährige Jährige. Das war ja wirklich eine riesige grüne Wiese, die einfach übersät war mit Papier und Trümmerteilen, wobei diese Krümmerteile.
Aber warte mal, jetzt muss ich mal was korrigieren.
Da die NTSB aber immer noch die Profis für Flugzeuge sind, bleiben auch sie weiterhin am Ball. Die Behörden, weil die Behörden.
Ja, genau, weil die durften da ja nicht so mitmachen. Die von dem. Ach, Scheiße, wie hieß das? Das ist hochgescrollt.
Mitarbeiter von US Air und er Chef und er Chef, er Chef. Indem er wahrscheinlich vorher schon die Waffe gelegt hatte, ist auch kein Satz.
Er verstand. Gestand, ja, nee, ist klar. Und noch was hast du auch gewusst? Ach, warte mal ganz kurz. Hast du auch. Ja, was mir noch einfällt, ist. Was. Geh schon wieder. Sag mal.
Gerne freuen wir uns über.